Doop.
Okay, kommt gleich nach 23. Okay. Hallo hin. Okay, wir sind jetzt hier in den letzten Tagen von Jesus. Oh je. Als Jesus, als Mensch. Ne? Wir müssen kurz Pause machen. Wir haben gesehen, dass er jetzt in Jerusalem ist. Wir haben gesehen, dass er die Volksmengen ihn preisen. Hosanna, ne, da ist der kommen soll. So, und wir haben Jesus seine Liebe gesehen, so für sein Volk, dass er in Jerusalem reinkommt und sieht seine Schafe, dass er sich als Hirte sieht und sagt, ihr braucht jemanden, der auf euch aufpasst. Ihr braucht jemanden, der euch leitet. Jemand, der weiser ist als ihr. So jemand, der stark genug ist, um jeden Feind zu bezwingen. Jemand, der wirklich weiß, was gut ist. Wo wirklich Leitung ist. Ne? Wir haben gesehen, dass er eine neue Offenbarung gemacht hat, dass Gott Vater ist. Und seine Schöpfung nicht nur als Untergebene sieht, sondern als jemand, der mit seiner Schöpfung zusammen sein möchte. Ne? So, dass Gott zwar mächtig ist und heilig und dass er allmächtig ist und alles geschaffen hat, alles überirdische, unterirdische, irdische, ne? Und wer weiß, was es noch alles gibt. So, ne? Und dass er auch alles in seinen Händen hat und dass er alles wegnehmen kann oder geben kann, wie er will. Ne? Gott entscheidet sich, dann passiert es. Gott spricht ein Wort und bam, da ist es. Ne? Keiner kann sich ihm entgegenstellen. Und trotzdem offenbart Jesus Gott den Schöpfer als liebenden, hingebungsvollen Gott, so der den selbst ein Sperling, so eine kleinste Schöpfung vielleicht oder eine Ameise wichtig ist. Ne? So ein Gott, der gerecht ist und gut ist. Und Jesus versucht in seinen Reden seinen Jüngern, aber auch den Menschen und auch den Hohepriestern und Schriftgelehrten klarzumachen, dass was wirklich gut bedeutet. Ne? Weil jeder Mensch hat seine Vorstellung von gut, kennen wir alle. Ne? Ich kam, bevor ich zu Jesus kam, dachte ich, ich bin ein guter Mensch. Ne? Dann habe ich Gott kennengelernt und ich habe herausgefunden, dass gut für ihn eine ganz andere Definition ist. Ne? So. Und du guckst ihn an und denkst so, wow, der ist wirklich gut. Ne? Und du kriegst erstmal mit, was das wirklich bedeutet. So, und Jesus sagt, ja, ich möchte, dass ihr auch gut werdet. Ja? So. Und dann kommt Jesus und kommt zum zweiten Mal in den Tempel rein und zum zweiten Mal stößt er die Wechselstuben um und die Taubenverkäufer und schmeißt sie raus und sagt zum zweiten Mal, das ist hier ein Betshaus. Ne? Und Bethaus haben sie damals falsch verstanden. Sie dachten, das sind schöne Worte, die sich heilig anhören, die müssen gesehen werden. Ne? Das ist ein Gebet vor Gott, ein ordentliches, ein ordentlicher Ausdruck. Ne? So ein bestimmtes Gewicht in der Rede, ne? Eine bestimmte Unterordnung und was weiß ich. Ne? So ein, aber das ist für Jesus ja kein Gebet. Ne? So. Der da steht und sagt so, oh, ich bin ein guter Mensch, zu dem sagt Jesus, du bist es nicht. Ne? Und guck mal den Zöllner da, der alle betrügt, ne? Um sich selbst zu bereichern, dem jeder Mensch egal ist, außer sich selbst. Guck mal, wie der vor Gott kniet. Ne? Der weiß, er ist ein Sünder, er weiß, er ist schlecht. Der ist gerecht, der ist gut. In meinen Augen. Ne? So. Und da steht Jesus jetzt und reinigt sein Tempel und sagt hier, hey, das ist hier der Ort, den Gott bestimmt hat, um mit seiner Schöpfung zu reden und dass seine Schöpfung mit ihm reden kann. Der einzigste Ort, wo Gott zu Besuch kommt hier auf Erden. So, der Tempel, der Ort, wo man sich hinwendet, um Antworten zu kriegen, um rein zu werden, um seine Schuld vorzutragen und Liebe und Gnade zu empfangen. Ne? Dafür ist der Tempel gemacht und wegen nichts anderem. Nicht damit ihr eine große Kirche werdet, nicht damit ihr einen großen Namen habt, sondern nicht damit ihr gesehen werdet von den Leuten, und die alle denken, hui, der ist ja richtig toll und der ist ja noch besser. Ne? Sondern um Gemeinschaft zu haben mit eurem Schöpfer. Ne? Um ihm wieder nahen zu können. Und dann steht es da im Tempel und fängt an zu lernen, wie er es immer macht. Ne? Und ich meine, du musst dir das vorstellen. Ich meine, wir lesen es immer und für uns ist Jesus groß, aber ne, ich habe das vor 2 Wochen schon mal gesagt, aber ich finde das Bild halt so interessant, weil Jesus war angekleidet wie wir. Ne? So schlicht und einfach, normal. Da war nichts mit Gold, nichts mit dicken Gewändern oder irgendwelche, wie sagt man hier, Quasten oder ne, diese Wimpel da unten, sondern Jesus war einer von uns. Ne? So. Von denen, die angesehen waren oder gern angesehen waren, da war nichts. Ne? So. Ein Mann, der Sohn von Maria und Josef war. Ne? Ein Mann, der unehelich da irgendwie auf die Welt gekommen ist. So ein Mann, der Schreiner war, ein Tischler. Was kann der schon wissen? Ne? Was hat der uns zu geben oder zu sagen? So, ne? Und so ist Jesus geblieben. Und das hat er auch versucht, seinen Jüngern zu sagen: Hey, ihr seid meine Nachfolge und ja, ihr werdet Apostel sein. Auf euch werde ich die Gemeinde bauen, aber ihr müsst dann auch die Kleinsten werden. Die, die am wenigsten Ansehen suchen. Die, die am meisten dienen. Die, die am meisten von sich und ihre Wünsche und Träume aufgeben, um andere voranzubringen. Ne? Ansonsten seid ihr zu groß für mein Reich. Ne? Zu groß, damit ich euch benutzen kann. Und Jesus, seiner Einfachheit, steht er da in diesem prachtvollen Tempel und die Hohepriester und die Schriftgelehrten kommen, ne, zu Jesus, das letzte Mal dieses Wortgefecht, und sie stellen ihn an Pranger und sagen: Wir haben ein paar Fragen an dich, Jesus, vor allen Leuten. Und das ist so, als ob wir jetzt nach Rom gehen würden, ne, uns mitten in dieses Hauptgebäude stellen würden. Wie heißt es? Die. Dank dir. Genau. Ne, und wir würden uns hinstellen mit unseren Jeans und mit unserem T-Shirt oder Blusen, mir ist egal. So, ne, und würden anfangen, das Evangelium zu predigen. Wir brauchen keinen Mittler außer Jesus Christus. Unser einzigster Vater ist Jesus. Ne, so, und wir würden anfangen, zu den Menschen zu sagen: Ihr braucht, lasst Jesus bezahlen. Ne? Nehmt ihn an. Diese Freiheit, dazu sind wir berufen. Ne? Ihr müsst nur das Wort lesen und daran glauben, und das andere ist alles nicht so wichtig. Ne? So, lasst die Toten tot sein und die Lebendigen lebendig. So, ne? Haltet euch an Jesus. So. Und wir könnten da stehen und das predigen, und stell dir vor, da kommt der Papst und da kommen noch die hohen Leute mit ihren Quasten und mit ihren schicken Gewändern, ne? Und würden um uns stehen. So. Und so ungefähr ist das hier. Ne? Da sind ja auch die Leibwachen und alles, weil das gab ja ein bisschen Spannung. Und hier stehen jetzt die Pharisäer und die Schriftgelehrten und stellen Jesus die dümmsten Fragen. Ne? Dumm vielleicht nicht, aber das sind die Fragen, wo der Mensch keine Antwort findet in Gottes Wort. Die Fragen, die einfach zu hoch sind für unser Verständnis. Und da gibt es eine Menge. Ne? Wir lesen die Bibel und irgendwas macht überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel die Schöpfung. Du hast einmal im 1. Mose die Schöpfung am Anfang, wie Gott alles macht. Ne? Chronologische Reihenfolge, und dann liest du ein paar Zettel weiter, ein oder zwei Kapitel weiter, und da hast du nochmal die Schöpfung, aber mit einer anderen Reihenfolge, ne? So, wo du dann dastehst und denkst so: keine Ahnung, was das jetzt ist, ne? Ist es ein Widerspruch oder nicht, oder keine Ahnung, ich kann es nicht verstehen. Und sowas damals, und die kommen halt an mit ihren Fragen, wo sie sich untereinander gestritten haben, oder jedenfalls wollen sie Jesus bloßstellen. Und Jesus gibt einfach nur eine Antwort. Ein Punkt. Und dann steht immer, und sie trauten sich nicht mehr, ihn zu fragen. Ne? So. Und sie wurden ruhig. Ne? Und die kommen wieder und wieder und wieder. Und Jesus sagt immer wieder ganz ruhig und entspannt, was er weiß, was die Wahrheit ist. So. Und du siehst sie immer wieder bloßgestellt. Ne? Und jetzt kommt Jesus dann danach zu seinen Jüngern und zu dem Volk, das dasteht und stellt die Pharisäer bloß, aber nicht, um sie zu demütigen oder um sie kaputt zu machen, sondern um die Pharisäer und die Schriftgelehrten zu überführen. Wenn Gott uns ermahnt und uns zurechtweist, dann nur, um uns zu erbauen und zu segnen. Ne? So. Und wir sehen, dass manche da zum Glauben kommen, ne? Wie der eine, der kommt so: Ja, das ist das größte Gebot, oh, du hast recht gesagt. Ne? Und der kommt, weil er irgendwie angetan ist von Jesus. So, aber dass viele halt sich dann noch wehren und sagen: Mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Warum? Und darum geht es heute. Lesen wir Matthäus 24, Vers 1. Und Jesus trat hinaus und er ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? O wahrlich, ich sag euch, hier wird kein Stein auf den anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf den Ölberg saß, da traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: O, sag uns, wann wird dieses geschehen und wann wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein. Ja. Und wir müssen uns mal in die Zeit der Juden dort reinversetzen jetzt. Ne? Ich meine, das fing mit Mose an und die haben ein Zelt bekommen, das Zelt der Begegnung. Ja. Und da waren alle heiligen Geräte und da waren die Opfer und da war Gott in der Präsenz wirklich da. Ne? So, und Gott hat einen Gottesdienst angefangen reinzubringen in ihr Leben. Ne? Gesetze und Regeln und bestimmte Gebote, wie sie was handhaben sollen, ne? Um ein Bild zu bringen über den Messias, der kommen soll. Ne? So, und sie hatten auf einmal Gottesdienst. Sie hatten Gottes Wort, sie hatten jemanden, der es auslegt, sie hatten Gemeinschaft, sie hatten Diener, sie hatten Lobpreis, ne? Und so weiter. Und auf einmal konnten sie ihren Gott preisen und feiern, und zwar so, wie Gott es gefiel. Ne? Und irgendwann kam der Zeitpunkt, wo Gott sich überreden lassen hat, mehr oder minder so, naja, dann baut ein Tempel. Ne? So David hat gesagt, naja, ich brauche kein Haus aus Stein. Ne? Aber ja, hat es trotzdem gemacht. Und Gott schenkt diesen Tempel und sagt, wohin sich auch, egal welcher Mensch, wenn er sich zum Tempel dreht und zu mir redet und mich sucht, dann wird er mich finden und von mir hören. Ne? So. Und auch da gab es dann einen bestimmten Gottesdienst. Ne? Und dann kam aber die Religion dazu. Und das war eben das, was alles kaputt gemacht hat. Ja, weil irgendwann war dieser Gottesdienst anscheinend so langweilig. Ich weiß nicht, wie es passiert, aber auf einmal wurde alles organisiert. Und 100 Jahre lang hat man dran gebaut und geschnitzelt und gemacht, so, und dass der Gottesdienst immer perfekter wird. Ne? Dass es immer mehr das wird, was es mal sein soll, zur Ehre Gottes natürlich. Ne? So, und bis zur penibelsten Perfektion haben sie das auch jedes Mal durchgezogen. Ne? So, aber es ging nicht mehr um Gott. Es ging jetzt um den Art von Gottesdienst. Es ging um die Art von Haltung, wie man anbetet. Ne? Es ging um die Leiter dort. Ne? Es ging nicht mehr ums Opfer, sondern es ging um, hier lesen wir mal, Vers 23 in Kapitel 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Nies und den Kümmel verzehntet und das wichtigere Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen, ja, und den Glauben. So, ihr Gottesdienst war perfekt und ihr Gottesdienst wirkte heilig. Ne? Er hat gesagt, von außen seht ihr heilig aus, ja, auch von innen. Vers 25. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber seid ihr voller Raub und Unmäßigkeit. O du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Jesus guckt sich das alles an und es wirkt perfekt, aber es hat gar nicht mehr mit Gemeinschaft zu tun, Gott. Und das ist doch der Punkt, wo Gott auch jeden Einzelnen von seinen Kindern warnt, wo er sagt, meine Kinder, passt auf. Weil es ist so, es geht so schnell, dass man sich aufs Äußere auf einmal mehr fixiert. Ne? Und dann ist man Christ und dann macht man vielleicht sogar Morgenandacht oder liest zusammen als Familie früh die Bibel und gut, und dann geht man seinen Weg in den Alltag. Ne? Dass man abends vorm Schlafen betet, dass man sich auch äußerlich dazu bekennt, Christ zu sein. Fängt man an, gut zu sein, ne? Und Gutes zu tun und nett zu reden mit den Menschen. Ne? Dann fängt man an, auch pünktlich immer im Gottesdienst zu sein. So, ne? Und ich weiß nicht, so, man singt schön, man hält vielleicht die Hände hoch beim Singen, ne? Man versucht, gewählte Worte zu beten. So, man studiert und lernt die Bibel, um viel sagen zu können und mehr Einblick zu kriegen in Gottes Wahrheit. Das alles ist ja schön, das alles ist ja gut, aber wenn es nur noch das ist, dann sind wir nur noch Christen. Ne? Aber wir sind ja nicht berufen, Christen zu sein, wir sind ja berufen, Jesus nachzufolgen und ihn anzuhängen und in ihm zu sein. Das ist ja unsere wahre Berufung. Ne? Wir sind ja nicht hier, um die christliche Kirche, egal welche Konfession, jetzt groß zu machen, ne? Dass sie mehr Einfluss in der Welt hat, sondern wir sind hier, um den Willen des Vaters zu tun und Jesus anzubeten. Wenn ich die Bibel studiere, dann ja nur deswegen, um meinem Herrn näher zu sein und mehr sein Herz zu erkennen. Ne? Und Jesus sagt hier, ihr habt euch zu sehr auf das Äußere konzentriert. Ne? Und er sagt im nächsten Vers 27, wehe euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, Äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und allerlei Unrat. So erscheint auch ihr Äußeres vor dem Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Als ich im Glauben kam, hat irgendjemand in der Gemeinde zu mir gesagt, so ein, ich glaube, es war sogar mein Pastor, ich weiß nicht, oh, das, es gibt so Sachen, ein Bruder oder eine Schwester sagt irgendwas zu dir, ne, und es brennt sich ein, du vergisst es nie. Ne, und das war eine so eine Sache. Mir ist es wichtiger, also ich trete lieber mit meiner Hässlichkeit und mit meiner Schwäche nach außen hin auf, so ein, als mein Schönstes zu geben, was möglich ist, ne? Mein Christliches. So. Und dann dachte ich so, und das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ne? So. Und dann habe ich halt gefragt, okay, was meinst du damit? Ne? Und er meinte halt, naja, wenn, ist klar, dass ich auch bemühe, nach außen hin das Richtige zu tun, ne? Und nicht mein Fleisch da freien Lauf zu lassen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, ehrlich und echt zu bleiben. Ne? Er sagt so, Gott, weißt du, wer ich bin? Er hat mich erwählt. Da war ich noch viel dreckiger als jetzt. Ne? Da waren meine Gedanken noch viel unreiner als jetzt. Und trotzdem stand er da, hat gesagt, nimm mein Leben an und ich gebe dir Neues. Ne? So ein bisschen, aber was er meinte war, ich möchte lieber, dass die Menschen zugucken, wie ich schöner werde, ne? Weil Jesus in mir innerlich arbeitet. So ein, und einfach nur dadurch Gott auch preisen. Ne? So ein, und das ist doch so, oder? Wir gehen mit Gott. Und Jahr für Jahr und Tag für Tag, wenn wir in ihm sind, werden wir verändert, geheilt, ne, oder korrigiert. Du kriegst neue Gedanken. So, und irgendwann tritt es nach außen. Und du wirst schöner und du wirst schöner und schöner. Immer mehr beim Herrn gleich. Ne. Aber er sagt ja auch, ich kenne so viele, die von außen her schön sind. Ne. So, und es wirkt perfekt und es wirkt gerecht und man fühlt sich so ein bisschen kleiner. Ne. Oh, so guter Christ bin ich nicht. So, aber das Schlimme ist, irgendwann bricht diese Maske ab. Entweder nimmt sie Gott und offenbart, wer es ist, ne, weil er alles ans Licht bringt, früher oder später. Oder wir selber sind nicht mehr fähig, unsere Maske zu halten. In irgendeiner Situation, wenn die Gefühle zu stark sind oder was weiß ich. Ne? Und die Leute sehen auf einmal unsere Hässlichkeit. Ne? Wer sich immer stark und schön offenbart, der wird irgendwann seine Hässlichkeit nicht verbergen können. Und da verliert man dann Respekt, ne, und Vertrauen, so, und gewinnt nichts. Dabei, wenn ich von Anfang an der bin, der ich bin, weil Gott weiß ja, wer ich bin und will mich ja so, aber ich hänge ja an meinen Jesus, deswegen möchte ich mehr wie er werden, nicht mehr wie ich. Ne? Ist doch schön so. Du wirst mehr und mehr Früchte tragen und die Leute sind dabei und können echt sein, auch vor dir. Ich kenne so viele Gemeinden, wo ich mich verstellen muss, wenn ich da bin. Oder Brüder und Schwestern, wo ich davor stehe und ich traue mich gar nicht, ich selbst zu sein, ne? Weil ich mich sofort gerichtet fühle. Das ist schade. Das ist Pharisäertum. Ne? Das ist das, was Jesus meinte mit, ihr seid außen zwar weiß, aber innerlich, da ist Tod, da ist nichts. Ne? Da ist Unrat, da ist Müll. Von daher, konzentriert euch lieber auf euer Inneres und nicht auf das, was die Menschen denken und sagen. Ne? Damit ihr verändert werdet in Gott. Und deswegen sagt Jesus auch hier, der Tempel, den muss ich abreißen. Es ist noch nicht mal wert, euer Gottesdienst, euer großer Palast, euer Kunstwerk, das ihr da erbaut habt, ist noch nicht mal wert, dass ich einen Stein übrig lasse. Ich werde jeden Stein niedermachen. Und das ist krass, weil, lest mal hier, er ist fertig mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, mit den damaligen, die gesagt haben, wie Gott ist und wer Gott ist und was er von uns will. Und dann steht hier im Vers 24, Vers 1, und Jesus trat hinaus und er ging vom Tempel weg. Für mich, ich lese das und ich denke so, das ist krass, weil bei dem Tempel war er dann nicht nochmal. Ja. Er dreht sich um und er geht vom Tempel weg. Ab jetzt sagt Jesus hier, ich brauche keinen Tempel mehr. Der Tempel ist jetzt dieser Gottesdienst, alles das, was von Gott gegeben ist, auch die Opfer und die Rituale und die Hohepriester, Priester und so weiter. All das ist jetzt vorbei, weil ich bin das Lamm und in ein paar Tagen gehe ich auf die Schlachtbank. Das alles hier ist jetzt vergangen. Das ist der alte Bund und der ist nicht mehr wichtig jetzt. Und es muss uns auch klar sein. Wir haben zwei Möglichkeiten als Kinder Gottes. Entweder bauen wir an den Tempel oder gehen zum Tempel, weil er uns beeindruckt. Und ich meine jetzt nicht nur, ich rede jetzt nicht über die Kirche oder sonst was, wie vielleicht mancher denkt, sondern ich rede über das, was wir bauen in unserem Glauben. Wir sind die Kirche, sagt Jesus, weil der Geist in uns wohnt. Wir sind jetzt dieses Zelt der Begegnung. Und du kannst mit deinem Glauben machen, was du willst. Du kannst glauben, was du willst, auch als Christ. Gott lässt das zu. So viele, die im Namen Jesus ausgezogen sind für ihren Tempel, für ihren Glauben, für ihre Einsichten und so viel kaputt gemacht haben. Und Gott hat es zugelassen. Und wenn ich draußen gehe auf die Straße, reden sie immer noch über Tempelritter und so Krams. Was habe ich denn mit denen zu tun? Aber ne, so viel ist kaputt gegangen. Aber du hast die Wahl, entweder hängst du in Jesus als Weinstock und bist die Rebe und bist zufrieden, die Rebe zu sein. Das heißt, du bist im vollen Bewusstsein, dass du eh nicht hinkriegst, dass du keine göttlichen und heiligen Früchte von dir aus produzieren kannst, sondern dass irgendjemand in dir drinne was verändern muss. Und dass er zu seiner Zeit die Früchte bringt. Ich sitze immer an meinem Olivenbaum oben und warte, dass da Früchte kommen. Kommen keine. Werden noch nie welche kommen, weil ich bräuchte noch einen anderen. Aber, ne? Aber ich sitze halt da und denke so, oh, das wäre doch toll, wenn da Früchte dran wären. Ne? Bei Jesus ist es nicht so. Ich meine, da sitze ich auch da und ich warte, oh, wann sehe ich Früchte? Ne? Wann habe ich das überwunden? Oder wann bin ich fähig, diese Person zu lieben? Ne? Aber was bei Jesus brauchen wir einfach. Wir können uns da wirklich beruhigt in seine Arme legen, bildlich gesprochen, und zufrieden sein einfach mit ihm und mit dem, was er uns gibt und von uns verlangt, jeden Tag. Es ist ja nicht viel, was er jeden Tag verlangt. Ne? Aber er wird aus uns dann machen, was er vorhat. Ne? Aber das Ding ist halt, wir müssen zu Jesus kommen und mit ihm reden. Wir müssen auch hören und warten und erwarten, dass auch was von ihm zurückkommt. Ich möchte nicht, dass Jesus das zusammenreißt, irgendwann, so was ich hier mache. Irgendwo steht in Gottes Wort so, im Geist haben sie angefangen, aber im Fleisch vollendet. Das ist der Vers, mit dem ich hierher gekommen bin, ne? Um mich demütig zu halten. Und das benutzt er immer noch. Ich will nicht im Geist anfangen, in ihm, in seinem Willen, und dann irgendwann auf diese falsche Spur kommen, ne? Und überhaupt nicht mehr merken, wenn der Geist gar nicht mehr da ist, ne? Wir müssen aufpassen, so dass wir uns abhängig machen von Jesus und nicht von diesem Drumherum, um Jesus anzubeten oder zu präsentieren. Und seine Jünger kamen herzu, um ihnen die Gebäude des Tempels zu zeigen. Ich war an der Klagemauer übrigens, als ich 14 war, und das ist das Einzige, was noch vom Tempel übrig ist. Ne? 66 bis 70 nach Christus kamen die Römer und haben alles niedergemacht. Haben das Ding in Brand gesteckt, das Gold ist rein in die Steine und die haben Stein für Stein, mussten die alles so kloppen, um dieses Gold wieder rauszukriegen, aus den Ritzen. Dieser Stein, ich habe nochmal überlegt, nochmal nachgeguckt, 12 Meter ist so ein Stein lang. Ne? So 6 Meter hoch und 6 Meter breit. Ich meine, kannst du 12 Meter? Ich kann mir das jetzt gar nicht vorstellen. Ne? Das sind ja 7 oder 8 Jünger aneinander gekettet, so. Ne? So ein riesiger Stein und ich meine, Jesus steht hier und die Jünger stehen davor und sind total baff und zeigen noch die Gebäude und guck mal da und da und Jesus sagt so, kein Stein wird hier noch stehen bleiben. Ich brauch's nicht mehr. Der Mensch braucht's nicht mehr. Das ist so schön. Und das ist das, wo ich mich so verliebt habe in Jesus. Ich kam zum Glauben und davor auf meiner Reise war ich auf der Suche nach was Guten und ich war immer auf der Suche nach Gerechtigkeit und nach Liebe. Nach wirklich Frieden und Freude, nach einem Zuhause. Und ich habe so viele Religionen sind mir entgegengekommen und Satan war fleißig. Ne? Ich habe mich auch in so viel reingesteigert und mal reingeschnuppert und mal erforscht und geguckt. Aber ich habe das hier nicht gefunden. Ne? Ich habe nur Tempel gesehen, große Machwerke, Kunstwerke, ne? Bestimmte Rituale oder Meditationen, Drogen oder irgendwas anderes, Werke, ne? Irgendwas, was ich tun musste, um Gott zu gefallen, ihm nahe zu bleiben. Ja. Irgendwas, was ich machen musste, damit Gott wirklich weiterredet oder lebendig bleibt. Ja. Und dann kam ich auch wirklich zu Jesus durch sein Wort und er ist ganz anders, weil er ist lebendig. Ich muss nichts machen, damit er lebendig bleibt. Ich muss nichts machen, damit er lebendig ist. Und das ist doch genial. Ich muss ihn nicht zum Leben erwecken. Immer wieder aufs Neue. Ja. Mich abmühen und pumpen und Luft reinmachen, sodass er irgendwie da ist. Ne? Ich brauche mich nicht bemühen, sondern ich gehöre zu seiner Herde, so wie wir. Wir sind erkauft. Und selbst wenn wir uns mal verirren, er kommt zu uns und holt uns wieder zurück. Ne? Also er redet von sich aus. Und das ist eine Macht dahinter. Jesus warnt auch uns hier, seine Gemeinde, im neuen Bund. Pass auf, dass du von innen her eine Beziehung hast mit mir und nicht nur von außen. Was nützt es dir denn, gerecht zu sein und nett vor allen Menschen, aber innerlich hast du mit mir nichts zu tun? Du wirst sterben und kommst in die Hölle. Weil du ein Leben geführt hast, vielleicht in meinem Namen, aber ohne mich. Und er kommt zurück und er sitzt am Ölberg. Ne? Und jetzt kommen die Jünger allein zu ihm. Und das ist das Nächste, wenn wir der Tempel Gottes sind, und das sind wir ja jetzt, nicht aus Stein, aber aus dem Geist gebaut, dann wissen wir sind geheiligt. Ne? Wir haben eine Beziehung zu Gott und die muss man pflegen. Es ist doch wie in der Ehe. Ich meine, ich bringe das Beispiel oft, aber das ist ja nun mal das Bild, das Gott uns geschenkt hat, uns Menschen, um zu verstehen, was mit ihm und uns ist. Ne? Ich kann verheiratet sein auf dem Papier, aber wenn ich mit meiner Frau nicht zusammen bin, was ist doch keine Ehe? Gott hat gesagt, Mann und Frau kommen zusammen und werden eins, ein Leib. Das heißt, die sind unzertrennlich zusammen. Ne? Da wird geliebt und gebaut. Und wenn man sich hasst, dann versucht man sich wieder zu lieben. Wenn man sich streitet, dann erträgt der andere das nicht. Man sucht wieder zusammenzukommen. Ne? So ein Bund, den man einmal eingeht und dieser Bund ist ein Versprechen für den Rest der Zeit. Ne? Man sagt, ich entscheide mich, dich zu lieben und Punkt. Ob man nun will, dann später auch oder nicht. Du kennst das bestimmt. Ne? Kommen immer Zeiten, wo es schwer ist. Ne? So, wo man am liebsten aus dem Bund aussteigen würde. Aber nur ganz kurz natürlich. Ne? Aber trotzdem, Menschen sind kompliziert. Ne? Aber nee, das ist der Bund, den Gott mit uns und wir mit Gott eingegangen sind. Ne? Für immer und für ewig. Und wir werden jetzt eins im Geist. Und ich werde dich suchen und ich werde mich dir hingeben und ich werde dir dienen und ich werde auf dich hören. Du sollst jetzt das Zentrum werden in meinem Leben. Ne? Jetzt bin ich mit dir im Bund eingegangen und ich trete zurück und gebe dir den Vorrang. Ne? So wie Gott auch zu uns Ehemännern sagt, so liebt deine Frau wie Jesus die Gemeinde. Wie lebt denn Jesus, liebt denn Jesus die Gemeinde? Indem er zurücktritt und von seinen Rechten keinen Wert drauf legt. Er sagt, meine Rechte, meine Träume, meine Wünsche, die packe ich nach hinten, mein Willen. Und ich tue alles nur Mögliche für euch. So wie Paulus gesagt hat, einer erhebe den anderen höher als sich selbst. Also ist auch die Gemeinde untereinander verpflichtet, so sich zu lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Nicht mehr ich, sondern du, Liebe. So wie Jesus das versucht hat, so den Pharisäern und Schriftgelehrten nochmal zu verdeutlichen. Das größte Gebot und das einzigste Gebot, das alles erfüllt ist, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber die haben das nicht verstanden. Oder sie haben es verstanden nach Johannes Evangelium. Aber sie wollten es nicht verstehen, weil hätten sie Jesus angenommen als Messias, das wäre schrecklich. Ihr ganzer Gottesdienst, ihre ganze Planung wäre vernichtet. Ihre ganze Arbeit, ihr Ansehen, alles das, wofür sie so viel schuften und getan haben und was ihre Vorväter schon dran gearbeitet haben, alles das wäre kein Cent mehr wert. Jesus wollte das alles abreißen, was Neues machen, was auf ihn gerichtet ist, weg von Menschen. Dann wäre der Hohepriester der Kleinste von allen. Das geht nicht. Dann hätten sie ihre Quaste verloren, hätten Jeans anziehen müssen. Nee. Dann hätten sie ja von dem Titel Prediger zum Laienprediger runterwechseln müssen. Nee. Unmöglich. Ne? Aber Jesus sagte, ja, ich mache was Neues. Diese Steine und Tafel in der Bundeslade brauche ich nicht. Ich mache eure Herzen zu diesen Tafeln und die mache ich weich. Und da schreibe ich mein Gesetz drauf und ihr werdet es lieben. Wenn Jesus wirklich dein Ein und Alles ist und das dein Gottesdienst ist, dein Leben, dann fehlt das, darf das nicht fehlen, meine ich. Als er aber auf den Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm. Wenn ich die Bibel lese oder mit euch zusammen bin oder mit irgendjemand anderes, dann sind oft Situationen, wo ich zum Nachdenken komme oder denke so, verstehe ich nicht ganz gerade. Auch Glaubenssachen, das ist immer schön, ne? Wenn du irgendwas hörst, wo du denkst so, irgendwie komisch, da muss ich drüber nachdenken. Ne? Aber was machst du? Ne? Die Jünger wussten, was sie machen sollten. Zu dem Einzigen gehen, der es ihnen erklären kann. Auch bei den Fragen, die so dämlich sind, dass man keine Antwort finden kann als Mensch. Ne? Sie gingen einfach allein mal zu Jesus. Das ist doch schlimm, oder? Ich weiß noch, ich hatte die Zeit, wo ich Morgenandacht gemacht habe, weil ich dachte, ich muss Morgenandacht machen als Christ. Ne? Das macht man so, ist ja kein Gesetz in der Bibel, aber das ist ja ein Gesetz, das unter den Christen irgendwie so geschrieben steht. Ne? Als Christ macht man eine Morgenandacht. Und ich dachte so, okay, und dann hatte ich noch so eine Aussage von einem anderen Bruder oder Schwester zu dem Thema Morgenandacht gehört, habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, bestimmt jeder auf der ganzen Welt. Ja, Martin Luther hat ja mal gesagt, wenn er noch mehr zu tun hat, dann muss er noch früher aufstehen, um zu beten. Ne? Also kam das noch hinzu und ich dachte, oh, da muss ich jetzt auch noch ganz früh aufstehen, so weil Luther hat das gemacht und das hört sich auch echt heilig an und richtig, ne? Weil ich will ja wirklich Frucht bringen in Gottes Reich. Also saß ich nur da monatelang, na, wochenlang. Ein paar Tage. Gut, ich bleib so ehrlich. Bin ganz früh aufgestanden, saß da mit meiner Bibel und die erste halbe Stunde war schlimm, weil das war ein Kampf, nicht einzuschlafen. Ne? Irgendwann waren die Schriften nicht mehr verschwommen und ich konnte lesen. Ne? Und dann habe ich halt angefangen zu lesen. Ne? Aber irgendwie war es jetzt nicht so, ne? Ich habe Gottes Stimme in dem Moment nicht so gehört. Dann habe ich angefangen zu beten und ich habe gedacht, ne, für was bete ich denn jetzt? Und dann habe ich halt für irgendjemanden gebetet und so weiter. Ne? Und dann habe ich Bibel zugemacht und bin in meinen Alltag gegangen. Das war schrecklich, wirklich. Das will ich nicht nochmal haben, die Zeit. Auch wenn ich zu anderen sagen kann, ja, ich stehe um 5 auf und du? Ich habe eine Stunde heute schon eine Bibel gelesen. Und du? Ich mache einen Lesebibelplan. Ich mache den nicht mit einem Jahr, sondern ich habe alles zusammengefasst, ein halbes Jahr. Ne? Das ist alles Gesetze, die Pharisäer auch gemacht haben für sich. Hört sich gut an, man fühlt sich auch besser. Ne? Das Ding war aber, ich war fleißig in meiner Morgenandacht, ja, aber in dieser ganzen Zeit war ich nicht einmal mit Jesus persönlich zusammen. Eigentlich wollte ich da ja gar nicht sitzen. Ne? Nee, das meint Jesus nicht. Wir müssen aufpassen. Pharisäertum und Schriftgelehrter, das ist eine Sache, die viel mehr ist, als nur hier Schriftgelehrter und Pharisäer beim Judentum zu sein. Es sind Regeln und Normen und Gesetze und ein Äußeres, worauf man sich konzentriert. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich den ganzen Tag mit Jesus zusammen bin, irgendwie. Habe ich Lust, Bibel zu lesen, mache ich die Bibel auf, lese drin. Gehe ich durch meinen Tag und irgendwas passiert oder ich sehe jemanden, fange ich an zu beten. Dann mache ich wieder meinen Alltag und nebenbei kommt wieder mal ein bisschen. Wenn ich alles zusammenrechne, verbringe ich jetzt viel mehr lebendige Zeit mit Jesus in der Gemeinschaft mit ihm, ganz echt, als wenn ich jetzt 2, 3 Stunden Morgenandacht machen würde. Ne? Und ich fühle mich frei und ich fühle mich toll. Ne? Aber diese Zeit, die muss halt in unserem Herzen sein. Ne? So wie ich ein Herz haben muss, mich mit meiner Frau auch zusammenzusetzen. Wenn ich sie nicht höre und wenn ich sie nicht reden lasse, dann werde ich sie nicht besser kennenlernen. Dann kriege ich vielleicht ein größeres Bild von ihr, weil ich sie beobachte vielleicht oder von ihr höre. Aber ja, wir wissen ja, dass der Schein oft trügt, ne? Dass wir uns was einreden schnell. Nee, ich muss mich mit meiner Frau zusammensetzen. Das heißt, ich muss irgendwas zurückschrauben, was ich jetzt gerne machen würde. Und ich muss zurückstecken und ich muss sagen, hey, jetzt verbringen wir Zeit. Und jetzt höre ich dir zu. Und manchmal ist es anstrengend und manchmal schön. Ne? Aber nur so lernt man sich kennen. Sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende der Weltzeit sein? Und jetzt kommt die Endzeitrede von Jesus im Matthäus-Evangelium. Steht in Markus auch und in Lukas. Da wollte ich heute eigentlich durchgehen, aber das fange ich nächste Woche an. Weil ich glaube, das würde jetzt einfach zu tief gehen. Lass uns einfach das mitnehmen. Wir sind der Tempel Gottes und wir sind die Priester. Das heißt, wir sind die den Gottesdienst bestimmen. Die Art der Anbetung. Ne? Und das ist doch das Schöne, dass jeder auf seine Art Gott anbetet. Ne? Jesus hat gesagt, wer den Vater anbetet, wahrhaftig anbeten will, ne, der muss es in Wahrheit und im Geist tun. Das ist wahre Anbetung. Ansonsten betet ihr nicht an. Das ist doch toll. Ich lese das und ich freue mich total. Weil das heißt ja, ich muss nicht so anbeten wie mein Bruder oder ich muss nicht so anbeten wie der oder wie die oder ne? Das heißt, wenn ich jetzt nicht so hypercharismatisch bin und meine geistliche Akrobatik mache, dann ist es gar nicht so schlimm, ne? Sondern Jesus sagt, in Wahrheit und in meinem Geist. Und das mache ich mit meiner Art, ne? So von daher, lasst uns Paulus da nachmachen. Und er hat gesagt, und das sage ich mir zur Ermahnung auch so, ne? So, mein Gott, mein Leben ist mein Gottesdienst. Jede Minute. Nicht nur, wenn ich in Gemeinschaft bin. Ne? Und das ist doch schön, weil das heißt, ich kann mein ganzes Leben so gestalten, Gott die Ehre zu geben. Ich esse, trinke, schlafe. So, ja, von daher, lass uns beten. Herr, ich danke dir für Gemeinde und dass wir nicht allein sein müssen, das ist schrecklich allein zu sein. So, ich, ja, und ich danke dir auch, dass du uns Familie geschenkt hast. So, ich danke dir, dass es echt ist mit dir und einfach. So, und dass du nirgends von deinem Wort verlangst, dass wir irgendwie eine bestimmte Form haben sollen, so, sondern dass du uns unsere Form gibst. Ich danke dir, dass du ehrlich bist und echt und mit uns auch so umgehst, wie wir sind. Ich danke, dass du uns unserem Alter entsprechend behandelst, dass du nicht von uns erwartest, dass wir Paulus sind oder jemand anderes. So. Ich danke, dass du uns veränderst, dass du uns heiligst, dass du uns nach deinem Bild schaffst immer mehr, dass jeder, der dir vertraut, einfach Frieden bekommt und nach dir riecht und nach dir aussieht. Und ich möchte deine Gedanken haben und ich möchte dich mehr und mehr sehen und erfahren. So diese Liebe, die du wirkst. Und ich möchte verstehen, was das bedeutet. Ja, ich möchte das Echte zwischen uns. Will mit dir zusammenwachsen, eins werden. Ich möchte mehr und mehr verstehen und sehen, wie du das tust. Ja. Und ich bitte dich, dass du nicht aufhörst, in uns zu wirken, dass du weiter und weiter baust, ja. Und ja, ich danke dir, dass es mit dir so echt ist und so schön, dass ja, du lebendig bist, auch und ich dazu überhaupt nicht beitragen muss. Du bist der, der du bist und du machst, was du willst. Und ja, ich finde es gut, was du machst. Also bitte durchforsche und durchleuchte unsere Herzen und offenbar uns so, wo wir stehen und ja, wo wir vielleicht Umwege gegangen sind oder ja, wo wir richtig gehen, dass wir bestätigt da sind und einfach weiter uns freuen können, dich preisen können. So, und ja, ich danke, dass du lebendig bist und ich bitte dich, dass du dich auch lebendig offenbarst, ja. So, und ich danke dir auch, dass du das machst. Ja. Und ich danke dir auch für das Essen, das jetzt gleich kommt. Ja, bitte segne das. Ja, und gib uns jetzt noch 5 Minuten mit dir. Und, ja. Und wenn du was hast, irgendein Wort oder irgendwas anderes, so dann für einen oder für uns alle, dann ja, bitte ich, dass du das jetzt einfach denjenigen aufs Herz legst, den du benutzen willst. Ansonsten ist auch gut. Amen. Könntest du so.